Das unstete Leben des Entdeckers, Forschers, Sprachkundlers, Naturbeobachters und Völkerkundlers geht weiter. Er reist als Konsul nach Brasilien, als Diplomat nach Damaskus, die heutige Hauptstadt Syriens, und nach Triest, damals Österreich-Ungarn.
Obwohl er zunehmend kränklicher wurde, hat er mehr als die Hälfte der Zeit, auch als alter Mann, nicht in Triest zugebracht. Er hat, glaube ich, nie in seinem Leben innerhalb eines Jahres mehr als 6 Monate an einem Ort zugebracht.
In Triest schreibt er Bücher, übersetzt indische Texte. Der Forscher arbeitet an 11 Schreibtischen, für jedes Projekt ein Tisch.
Das Buch von 1001 Nacht, übersetzt und annotiert von Richard Francis Burke.
Zwischendurch geht er immer wieder auf Expeditionen, sucht Goldminen im heutigen Saudi-Arabien und besucht die Passionsspiele in Oberammergau in Oberbayern, einem wichtigen Ort für die größte Religion der Welt, dem Christentum.
Im Wesentlichen ist er nur hingegangen, weil seine Frau gesagt hat, so jetzt bin ich so oft irgendwie dir hinterher, jetzt kommst du mal dahin, wo ich will. Und für Burton war das deswegen interessant, weil er eigentlich in seiner bissigen Kritik, wie aber auch in seiner passionierten Neugier, eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht, ob das jetzt Oberbayern sind oder Kongolesen, ob das jetzt irgendein vergessenes Volk im Himalaya ist oder mitten in Europa einer der germanischen Stämme. Es ist für ihn gleich, er behandelt alle, auch in seiner Überheblichkeit, alle gleich. Und er beschreibt diese Oberbayern, als seien sie eigentlich irgend so ein Stamm irgendwo in der Wildnis, roh, exotisch, schräg. Also ein großer Fan ist er nicht. Und dann beginnt er aber auch ein bisschen genauer hinzugucken. Immer wieder entdeckt er Sachen, die uns heute auch noch geläufig sind.
Burton reist nach Indien und Marokko, wird schließlich von der englischen Krone zum Ritter geschlagen. Bei all den häufigen Ortswechseln scheint Burton ein klassisches Zuhause mit Familie und festen Freunden nicht vermisst zu haben.
Ich glaube, dass starke Menschen die Geborgenheit immer in sich selbst finden und sie nicht in irgendwelchen eher oberflächlichen Örtlichkeiten finden. Bei ihm war es so, dass er eigentlich mit sich und in sich so tief verwurzelt und verwachsen war, dass ihn sehr wenig umhauen konnte. Man hat nicht den Eindruck, dass er in irgendeiner Weise dazu neigte, hysterisch zu werden, weinerlich zu werden, in Panik zu geraten, sich verloren vorzukommen, sondern er war einfach jemand, der in dem Augenblick, egal wo er war und egal wie schwierig die Umstände waren, mit einer gewissen Stabilität, Konstanz, Festigkeit zu Rande gekommen ist.
Zu Zeiten von Richard Francis Burton vor rund 150 Jahren bedeutet Reisen auch Isolation. Burton ist abgeschnitten von den Informationen aus der Heimat. Vom Tod seines Vaters erfährt er erst Monate später durch einen Brief. Schnelle Informationen über Telefon oder Internet gibt es nicht. Eine Unterbrechung der Reise und eine schnelle Heimkehr via Flugzeug sind ebenfalls unmöglich. Der Reisende ist abgetaucht in eine andere Welt, losgelöst vom großen Weltgeschehen, anders als heute.
Egal, wie abgelegen das Dorf in Indien ist, es läuft halt im Teehäuschen ein Fernseher und dort laufen die Nachrichten von der großen weiten Welt und es dröhnen überall die Lautsprecher und es läuft die indische Popmusik. Es rasen überall die schweren Lastwagen durch und in Tansania, selbst in der abgelegensten Bude, gibt es Coca-Cola. Also diesen Elementen einer globalen Durchdringung, den kann man nicht entgehen. Das heißt, man kann das eigentlich immer nur so in kleinen Nischen, so ansatzweise erleben, diese Fremde. Außer man macht was ganz Radikales und sucht irgendwie im Amazonas irgendein Gebiet, wo niemand war und lässt sich dann vom Hubschrauber irgendwie absetzen. Aber das sind große Ausnahmen.
Richard Francis Burton, der Mann aus einer längst vergangenen Zeit, ist schwer einzuordnen. Er war Naturkundler, Sprachwissenschaftler, Völkerkundler und Entdecker. Fast alle Kontinente der Welt, abgesehen von Australien und der Antarktis, hat er im Laufe seines langen Lebens bereist, zu einer Zeit, als das Reisen noch mit vielen Gefahren verbunden war und es noch viele unentdeckte weiße Flecken auf der Landkarte gab, die noch erforscht werden wollten. Bei seinen Expeditionen mit all ihren Schwierigkeiten halfen dem Weltreisenden seine Sprachkenntnisse. Er beherrschte rund 30 Sprachen und 12 Dialekte. Wie ein Chamäleon in Menschengestalt passte er sich seiner Umgebung an und verschmolz mit ihr. Seine Frau Isabel erlebte so manche Verwandlung ihres weitgereisten Mannes.
Richard war ein so vielschichtiger Mann, dass er jeder Gruppe, die ihn kannte, anders vorkam. Er war wie ein Diamant mit vielen Facetten.
Wie kaum ein anderer interessierte er sich auf seinen Reisen für die Menschen, ihre Religion und ihre Kultur. Wie passt dieser Charakter, den wir kennengelernt haben, zu der Aussage seines Erziehers?
Die Kinder sind Biester, aber Richard ist das Erzbiest.
Ich glaube, das hat nicht viel zu sagen. Die Erzieher im damaligen Schulsystem, noch mehr als heute, waren natürlich Leute, die solche Qualitäten wie Gehorsam, Unterwerfung, Untertänigkeit als besonders hehre Prinzipien angesehen haben. Also insofern zeigt es nur, dass er ein freier Mensch war mit einem Bedürfnis, seinen eigenen Weg zu gehen, zu opponieren und sich nicht alles sagen zu lassen. Ich würde sagen, das ist eine Auszeichnung in diesem System, als Erzbiest beschrieben zu werden.
Der Schriftsteller Ilja Trojanow ist einigen Spuren Burtons gefolgt und hat selbst noch andere weite Reisen unternommen. Gibt es etwas, was ihn besonders beeindruckt hat?
Ich vermute, dass Richard Burton ähnlich antworten würde wie ich, dass man so viele intensive Momente und so viele überwältigende Orte kennengelernt hat, dass das alles eigentlich verschwimmt in der Erinnerung zu einer großen Beglückung und ekstatischen Intensität der Vielfalt, dass man aber eigentlich nicht so sehr jetzt den einen herausragenden Moment in Erinnerung hat.
Der Aufbruch zu einer langen Reise in ein unbekanntes Land ist einer der glücklichsten Momente im menschlichen Dasein. In einer einzigen Anstrengung die Fesseln der Gewohnheiten abschütteln, die bleischwere Routine, die Bürde so vieler Sorgen und die Sklaverei der Heimat. So ist ein Mann aufs Neue glücklich. Das Blut fließt mit derselben Geschwindigkeit wie zu Kindertagen. Die Spannung verleiht den Muskeln ungewohnten Schwung. Und das unvermittelte Gefühl von Freiheit fügt dem Geist eine Elle zu. Eine Reise wendet sich an die Vorstellung, die Erinnerung, die Hoffnung. Die drei Grazien unseres Seins.
Auf Wiederhören bei Audible.